willkommen bei Business for Future, dem Podcast für zukunftsorientiertes Wirtschaften. Wir wollen gemeinsam mit euch herausfinden, wie Menschen und Organisationen Verantwortung für gesellschaftliche Herausforderungen übernehmen können.
Und wir zeigen konkrete Beispiele, wie wir mit einer verantwortungsvollen Wirtschaft Zukunft gestalten können. Dafür sprechen wir mit Menschen, die den Mut haben, Dinge in Frage zu stellen, über spannende Visionen und verrückte Alternativen.
Wir sind Hanna Rauterberg und
Franziska Schölmerich.
Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß beim Zuhören. Diese Folge ist für alle spannend, die sich fragen, wie wir es schaffen, in diesen von Unsicherheit geprägten Zeiten im Dialog zu bleiben. Mit uns selbst, aber auch mit anderen, die gegebenenfalls auch ganz anderer Meinung sind als wir. Es geht um die Frage, wie das Neue in die Welt kommt, beziehungsweise wie wir es schaffen, nicht immer wieder in alte Lösungsmuster zu verfallen oder selbst Stresssysteme zu kreieren. Wir erfahren, wie wichtig unterschiedliche Arten des Zuhörens sind, sowohl im privaten als auch im gesellschaftlichen Kontext. Und wir diskutieren, warum Führungscommunities so wichtig sind für das Überleben unserer Zivilgesellschaft. In der Folge werden teilweise Namen, Theorien und Begriffe genannt, die vielleicht nicht jedem oder jeder bekannt sind. Dazu findet ihr weiterführende Links und Erläuterungen in den Shownotes. Viel Spaß beim Reinhören.
Wir sprechen heute mit Christine Wank. Sie ist eine beeindruckende Frau, die sich viel damit beschäftigt, wie das Neue in die Welt kommt. Und sie arbeitet dazu mit Organisationen und Führungskräften zusammen und hat das Generative Facilitation Institute gegründet, was Menschen dabei begleitet, Innovation und Transformation anzustoßen. Gerade in diesen Zeiten geht es ihr darum, tiefgreifende Veränderungen zu ermöglichen, im Arbeitskontext, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. Hanna und ich haben sie beide schon in Workshops erlebt, in denen sie uns sehr inspiriert hat. Und daher freuen wir uns riesig, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Christine.
Herzlichen Dank für die Einladung und für die schöne Einführung. Dankeschön.
Ja, schön, dass du da bist, Christine. Wie geht es dir denn gerade?
Ja, gut. Es geht mir gut. Ich sitze hier gerade in meinem neuen Grundstück, neuen Zuhause und blicke ins Grüne. Und das hat so mein Leben ziemlich verändert, hier so in die Nähe eines Waldes zu ziehen als alte Berliner Pflanze, sage ich mal. Und insofern geht es mir gut und freue mich unglaublich auf die Feiertage jetzt.
Ja, du sprichst es schon an, wir stehen kurz vor Weihnachten und dieses Jahr war ja ein ganz besonderes Jahr, in dem die allermeisten von uns vor der Herausforderung standen, sich auf Veränderungen einzulassen, mit neuen Entscheidungen umzugehen und so weiter. Wie bist du denn zu diesem Thema Veränderung oder Transformation gekommen?
Ich hatte das Privileg, vor ein paar Jahren den Joseph Jaworski persönlich begegnen zu dürfen. Joseph Jaworski ist ja einer der Gründervater der Theorie U oder des U-Prozesses. Und ich erinnere mich, ich hatte Joseph mal gefragt, Mensch, what question keeps you up at night? Welche Frage hält dich des Nachts wach? Und Joseph Jaworski erzählte, wie er vor einigen Jahren in den USA einen Verbund von den ganzen Sicherheitsorganisationen, die, sag ich mal, so Prognosen gemacht haben, Szenario-Building gemacht haben, wie wir eigentlich mit Krisen- und Kollapssituationen in unserer Gesellschaft umgehen. Und er sagte, seine Frage, die ihn wach hält, ist, wird unsere Zivilisation es schaffen? Wird unsere Zivilisation es schaffen, zu überleben auf diesem Planeten? Und in dem Moment, ich wusste, das ist die Frage, die in mir brennt. Das ist es, worum es ja geht. Es geht nicht so darum, retten wir die Welt. Die Welt wird ohne uns Menschen weiter sich drehen und irgendwie leben. Es geht darum, schaffen wir es als Menschen und als Zivilgesellschaft mit unseren Werten, mit unseren demokratischen Strukturen zu überleben. Und die hatten verschiedene Szenarien gemacht. Wie geht die Welt mit fragilen Staaten um? Wie geht die Welt mit Climate Change um? Wie geht die Welt mit Migrationsbewegungen um? Wir haben es mit all diesen Szenarien auf einmal zu tun und gleichzeitig zu tun, ne? Jetzt kommt noch Corona dazu. Und die haben gesagt, die einzige Rettung, die einzige Strategie, was funktioniert, ist nicht so sehr staatliches Handeln, ist nicht so sehr ein Militär, sind nicht so sehr die Enterprises, die sagen, die Akteure, die da eine zentrale Rolle spielen, ist die Zivilgesellschaft. Also sie würden massiv in die Zivilgesellschaft investieren. Und das resoniert mit mir aus verschiedenen Gründen sehr persönlich. Und ich denke da an Thich Nhat Hanh, der sagte, der nächste Leader, die nächste Führungskraft wird kein einzelner Mensch mehr sein, sondern eine Sangha, also eine Community of Practitioners. Und ich persönlich glaube, es geht darum, diese Art von Community, diese Art von Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen, die ihre Lebensgrundlage retten wollen. Diese Menschen möchte ich mit unterstützen. Und ich sehe da so vielversprechende Ansätze. Ich sehe auch in der Corona-Krise, dass das, was vorher ganz manifest wie ein ehrenes Gesetz ausgesehen hatte, wie Homeoffice ist auf keinen Fall möglich oder ähnliches, wie plötzlich solche Konstrukte, die wie Mauern sich angefühlt haben, plötzlich bröckelten, das unglaublich viel möglich ist, wenn wir wollen, wenn wir eine Bewusstheit nochmal mit reinbringen.
Und wie passiert das? Also wie kommt das Neue in die Welt?
Das ist eine spannende Frage. Was wir so beobachten, ist, dass ein großer Unterschied ist, wie wir selber an Veränderungen rangehen. Was wir allerdings so gesehen haben, dass es nicht nur die Haltung ist, sondern vielmehr so unsere innere Verfasstheit. Den Unterschied, den wir machen sozusagen, ist, gehen wir eher in einen, sag ich mal, Stress- oder Crash-Mode oder in einen schöpferischen State, also in einen Generative Mode. Crash beispielsweise ist ein Akronym für Contracted, reactive, also angespannt, reaktiv, also eine Analyse, Paralyse, in so einem separate sein, also fühle ich mich alleine, abgetrennt von meinen Ressourcen und hurting, hating, hitting, also so eher im Schmerz verbunden oder eher in so einer Art Coach-State beispielsweise, also centered, open, aware, connected and holding. Also die Idee dahinter, verbunden mit meinem Zentrum, offen für Herausforderungen, für aber auch für Chancen. Ja, und gleichzeitig aber auch gut mit meinen Ressourcen verbunden. Und damit umzugehen, diese innere Verfasstheit wieder von einem Crash zum Coach oder Generative State hin zu ermöglichen, das macht einen Unterschied. Und insofern sage ich, dein effektivstes Veränderungstool ist dein Selbst.
Wenn ich dir so zuhöre, habe ich den Eindruck, dass der erste Schritt also ist, bei sich selbst anzufangen und zu schauen, bin ich jetzt eher gerade im Crash oder im Coach-State unterwegs? Und ich frage mich, wie es denn dann weitergeht im zweiten Schritt, wenn ich also jetzt merke, dass mein Gegenüber vielleicht total im Crash-State unterwegs ist. Ich habe darauf jetzt erstmal vielleicht keinen Einfluss. Was mache ich denn dann? Ich habe den Eindruck, dass dieses Thema aktuell auch sehr relevant ist, weil gerade in diesem Jahr ganz schön viele Risse entstanden sind, quer durch Familien, quer durch Freundesgruppen, quer durch gesellschaftliche Gruppen, die vielleicht auch was mit diesem Thema Crash und Coach State zu tun haben. Und meine Frage ist, wie kann ich denn dafür sorgen, dass eine Verbindung entsteht oder bestehen bleibt, wenn ich mich bemühe, in einem eher konstruktiven und schöpferischen Zustand unterwegs zu sein und mein Gegenüber aber dennoch eher den Crash-Modus eingeschaltet hat.
Ja, da würde ich ganz mit dir mitgehen. Ich denke, der erste Hebel für Veränderung bist natürlich du selber. Und ich alleine in der Art und Weise meiner Verfasstheit mache ja einen Unterschied. Wenn ich selber beispielsweise in einer Stresssituation bin, co-kreiere ich natürlich ein Stresssystem oder gegebenenfalls auch eskalierendes System mit. Ne? Und in dem Sinne erstmal auszusteigen, für sich erstmal selber gut zu sorgen. Gunter Schmidt nannte das mal so eine egozentrierte Altruistik. Also erstmal für sich selber gut zu sorgen und dann kann ich auch mein Bestes für andere geben. Und auch da erstmal zu schauen, was brauchst du gerade? Was braucht jetzt so mein Gegenüber? Zuzuhören, nicht mit der Idee, dass man schon Lösungsideen zu liefern hätte, sondern wirklich den Mut zu haben, zuzuhören, sich vielleicht sogar überraschen zu haben, was hat die andere Person jetzt zu sagen, auch wenn es vielleicht für mich unangenehme Informationen enthält, und dran zu bleiben. Ich selber, wenn ich so zurückdenke, jetzt so vor ja 6 Jahren, als mein Mann und ich, als wir Zwillinge bekommen hatten, war das wirklich eine herausfordernde Situation auch für uns. Ja, mein Mann, der viel noch zwischen, ist Niederländer, viel zwischen Berlin und Amsterdam gereist und ich selber dann wieder nach einem Jahr auch in den Beruf zurückgegangen. Und das waren wirklich herausfordernde Situationen, wo wir nicht immer unsere besten Seiten von uns gezeigt haben. Ja, aber ich denke, das, was am Ende für uns wirklich den Unterschied gemacht hatten, wir hatten so als Bild hatten wir so sitting in the fire. Wir sind wirklich im Feuer sitzen geblieben, auch wenn es unangenehm war. Und haben uns zugehört, auch wenn man vielleicht Dinge gehört hatte, die vielleicht nicht so angenehm waren. Und sind dran geblieben. Und ich glaube, was hat es uns ermöglicht? Innerlich vielleicht ein Stück weit Milde und Mitgefühl sich selber und der anderen Person gegenüber. Und aber auch den Mut zu haben, sich verlässlich zu zeigen, auch Dinge auszusprechen, wo man manchmal denkt, ach, darf ich das jetzt wirklich, kann ich das jetzt wirklich so? Wissend, dass es natürlich ein Feld von, ich meine, in meiner Sprache jetzt Liebe ist, aber natürlich auch im Arbeitskontext, könnte man sagen, der zumindest der Zugewandtheit. Und dann ist das Beziehungsangebot nicht im Sinne von, du musst weg, du musst ändern oder repariert werden, sondern das Beziehungsangebot ist, okay, ich bin hier, ich höre zu, lass uns mal schauen, was es jetzt braucht, um gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen. Und allein dieses andere Beziehungsangebot kann wirklich schon den Unterschied machen.
Ja, was ich ganz viel raushöre, ist ein Akzeptieren, Annehmen von Dingen, die wir erstmal per se als unangenehm empfinden. Und dass wir dadurch, dass wir unsere eigenen Anteile, die wir vielleicht nicht so mögen, annehmen können, dass wir dann auch den Anteilen von anderen, mit denen wir nicht übereinstimmen, dass wir da auch ein bisschen freundlicher und liebevoller mit agieren können. Kann man das auch auf eine gesellschaftliche Ebene übertragen? Weil auf der Ebene treibt mich persönlich das zum Beispiel schon auch sehr um, ne? Wenn ich merke, ich bin mit Menschen im Austausch, die ganz, ganz andere Ansichten haben als ich, und es dann wirklich an einen Punkt gerät, wo es schwierig wird, das auszuhalten. Ja?
Ich denke, wir leben in Zeiten, wo wir uns der Fragmentierungen in der Gesellschaft mehr und mehr auch bewusst werden, ne? Die teilweise auch forciert werden durch verschiedene Phänomene, soziale Medien und Ähnliches. Ich denke, das ist ja gerade auch die wichtige demokratietheoretische Debatte. Wie gelingt eigentlich ein demokratisches Zusammenleben in unserer Gesellschaft? Es braucht verschiedene Elemente, ne? Den Mut zu haben, sich zuzuhören und wirklich hinzuschauen und zu sehen, dass das nicht unbedingt etwas ganz anderes ist als ich. Also was ist die Ebene tiefer, die uns verbindet? Aber das kann nur der erste Schritt sein. Was wir spätestens seit dem sogenannten Begriff Fake News, der die Runde machte, auch wissen, ist, dass es auch darum geht, Haltung zu zeigen und Position zu beziehen. Also wo würdigen wir auch Unterschiede, aber sagen auch ganz klar, mit mir nicht oder hier ist Stopp. Das hat sicherlich auch mich stark beeinflusst. Ich habe mich gefragt bei der Gründung des Generative Facilitation Institutes, wir leben in besonderen Zeiten und welche Art von Facilitatoren, welche Art von Prozessbegleitungen brauchen wir heute, um die notwendigen Veränderungen in Gesellschaften, in Organisationen, mit Menschen zu begleiten? Und meine Sichtweise ist dort, dass die Idee, und das war lange so eine Art, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen Dogma, aber so eine Satzung in der Moderationsbewegung, wir sind neutral, wir sind unsichtbar und neutral als Moderator oder Facilitator. Ich selber habe da eine leicht andere Sichtweise. Ich denke, es geht auch darum, dass wir uns zeigen als Mensch und auch mit unseren Positionen und auch mit unseren Werten, wo wir uns für welche Dinge mit engagieren und da eben auch sichtbar zu werden. Und ja, also das ist mein Ansatz an der Stelle auch.
Jetzt haben wir so darüber gesprochen, welche Rolle oder welche Verantwortung haben einzelne Personen oder auch die Gesellschaft? Was denkst du denn, welche Rolle oder welche Verantwortung haben Organisationen in diesem gesamten System? Oder vielleicht auch einzelne Personen in Organisationen, die mehr Macht besitzen, aus welchen Gründen auch immer?
Ja, ich denke, wir sind, ob als Führungskräfte, ob als Organisationen, wir sind immer Teil der Gesellschaft. Wir nutzen, sage ich mal, die Commons, die Grundlage unserer Gesellschaften, damit wir auch wirtschaften können. Und wir sind immer Teil der Gesellschaft und wir haben immer auch Effekte in die Gesellschaft mit hinein. Und die Frage ist, sind wir uns A, derer bewusst und gestalten wir diese in verantwortlicher Art und Weise mit? Weil dass wir sie gestalten, dass wir eine Wirkung haben beispielsweise als Unternehmen über CO2-Ausschüsse und Ähnliches, das ist ja unbenommen. Und insofern sehe ich eine Verantwortung bei uns allen als Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich auch als Gestalter in Organisationen. Es gibt natürlich gewisse Aufgaben, vielleicht nochmal eher in der Politik verlagert, wie wir auch einen gesetzlichen Rahmen setzen etc. Aber was wir auch gesehen haben, die Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben, das kann kein gesellschaftlicher Akteur für sich alleine regeln. Also weder ein Unternehmer kann für sich das Wirtschaftssystem ändern, noch kann das ein Politiker, noch kann das eine einzelne zivilgesellschaftliche Organisation. Es geht auch darum, Koalitionen zu schmieden, Koalition der Willigen meinetwegen auch, wo über die Sektoren hinweg, Organisationen hinweg Menschen sich zusammentun, die bewusst diese Verantwortung wahrnehmen wollen und gemeinsam gestalten wollen und gemeinsam auch sicherlich da in Aushandlungsprozesse gehen. Insofern denke ich, haben wir alle die Verantwortung, in erster Linie als Bürgerinnen und Bürger und Gast als Mensch hier auf diesem Planeten. Und natürlich nochmal umso mehr, sich zu überlegen, was heißt es jetzt für uns nochmal als Unternehmen, ne? Und ich beobachte eher auch, wenn ich mit Führungskräften, auch je höher ich gehe in den Hierarchien, dass da ein durchaus wachsendes, also im Vergleich zu beispielsweise noch vor 10, 15 Jahren, ein wachsendes Bewusstsein da ist, wir müssen und wir möchten Verantwortung übernehmen. Ist eher die Frage, wie macht man das denn?
Und was ist da deine Erfahrung, Christine? Wie kann man es konkret angehen, beziehungsweise welches Modell kann dabei auch helfen?
Ja, die Prozesse, wie Veränderungen gelingen können, da gibt es ja verschiedene kraftvolle Rahmenwerke. Theorie U ist jetzt ein Framework dafür, mit dem wir viel arbeiten. Der erste Schritt ist, sich wirklich erstmal auch berühren zu lassen von dem, was abgeht. Also nicht nur rein kognitiv-analytisch, differenzierend heranzugehen, sondern auch, wie fühlt sich etwas an, um dann gemeinsame Intentionsbildung, wirklich einen Raum zu schaffen, wo man diese Abspulmuster, diese Downloadingmuster unterbricht, Beziehung gestaltet und untereinander mit investiert, wie wir uns zuhören, wie wir miteinander in die Kommunikation gehen. Und dann die Frage mal, das ganze System in den Raum zu holen und zu fragen, wer sind denn die wirklichen Experten, die uns in unserer organisationalen Bubble-Blase mal wirklich herausfordern können und nochmal neu auf uns selber blicken können, um mal wirklich zu den Kunden zu gehen, die beispielsweise unzufrieden sind oder sich vorzustellen, welchen Rat würden uns künftige Generationen geben, ne? Um dann einen Moment der Stille oder auch Journaling-Prozesse, wo wir an unsere eigenen Inspirationsquellen anzapfen. Ich habe noch kein Unternehmen erlebt, was nicht einen Beitrag leisten möchte. Und diese Inspirationsquellen, die wollen wir nutzen. Das ist sozusagen der tiefste Punkt am U, der gemeinsamen Inspiration. Und dann rechts sozusagen wieder rauf beim U ist die Idee, dass wir eigentlich mit Kopf, Herz und Hand in so ein gemeinsames Experimentieren gehen. Da ist die Idee dahinter, dass wir schnelles Feedback, schnelles Lernen ermöglichen wollen. Fehler sind nicht nur geduldet, sondern sogar erwünscht, weil sie uns kompetente Rückmeldungen geben über das, was funktioniert oder nicht funktioniert. Das hilft uns, robustere Lösungsansätze zu haben für eine spätere Institutionalisierung dann dessen, was man umsetzen möchte.
Und wie könnten diese ersten Schritte des U-Prozesses zum Beispiel in einem mittelständischen Unternehmen aussehen?
Ja, wenn ich jetzt beispielsweise so ein kleines mittelständisches Unternehmen mit begleiten würde, gebe ich Überblick über so eine Reise, wie das aussehen könnte und werbe auch dafür, dass die Lösungen jetzt noch nicht bekannt sind. Wir haben jetzt beispielsweise ein Meeting mit einem Führungskräfteteam. Sie wollen sich jetzt auf so eine Reise begeben. Erstmal mache ich so grundlegend so einen Rahmen, wofür wollen wir hier zusammen sein? Relativ früh im Prozess sensibilisiere ich dafür für verschiedene Qualitäten von Change und Veränderung und gebe eine Sprache zu gucken, ob wir jetzt eher im Crash oder im Generative State sind. Und allein so eine Übung, wie höre ich dir gerade zu? Mal den Unterschied zu machen, wenn man so in kleinen Gruppen, Vierergruppen sitzt, man kann sich auf den Inhalt hinzuhören. Gerade in Deutschland, wo wir so sehr auf Inhalte sehr getrimmt sind, und da schließe ich mich selber mit ein, ist das manchmal so ein Aha-Erlebnis zu sagen, aha, ja, ich kann auf Fakten und Inhalt zuhören. Aber ich kann auch, Stichwort emotionale Intelligenz, auch mal mit meinem Körper zuhören, sprich, welche Gefühle spüre ich. Das muss noch nicht mal logisch sein oder Sinn ergeben, aber ich kann auch meinem ganzen Körper nach Gefühlen hinzuhören. Kann ich mitfühlen, mich einfühlen in mein Gegenüber. Und dann trainieren wir, sage ich mal, so ein Hinhören auf ein Zukunftspotenzial. Also mal zu schauen, was scheint durch. Was scheint durch, wenn du mir jetzt, Hanna oder Franziska, wenn ihr mir jetzt etwas erzählt von etwas, was euch wichtig ist oder wohin ihr euch entwickeln wollt, beispielsweise, oder wie ihr wachsen wollt, was scheint da eigentlich durch in dem, was du mir erzählst? Und das ist eine andere Qualität von Zuhören. Das ist ein Zuhören, ich spiele manchmal mit dem Begriff von der Zukunft her, sprich von einem Zukunftspotenzial her. Das ist schon mal erstmal spannend für Menschen. Und damit haben sie erstmal für sich eine Unterscheidung gebildet, wie sie zum Beispiel auch einen Unterschied machen zwischen Debatten, wo es darum geht, ich muss meinen Punkt verteidigen und durchdrücken, hin zu einem wirklichen Dialog, wo nicht das bessere Argument gewinnt, sondern wo es darum geht, Vielfalt zu erkunden.
Christine, an der Stelle würde ich gerne einmal einhaken. Was ich sehe in Organisationen, ist, dass ganz häufig so Veränderungsprojekte mit ganz viel Inspiration und Lust auf Zukunft starten. Und dann, wenn es richtig losgeht, werden natürlich Hürden sichtbar und Widerstände treten auf. Und dann haben die Menschen ein emotionales Erleben. Und das ist aber häufig negativ. Und dann werden ganz oft die Visionen ein bisschen kleiner. Und manchmal in solchen Projekten hat sich dann am Ende gar nicht so viel verändert. Was wäre denn dein Rat für diesen zweiten Schritt, wenn es auf einmal gar nicht mehr so einfach ist oder wenn die ersten Hürden oder Widerstände auftreten?
Ich denke, das ist einer der Knackpunkte mit. Es gibt verschiedene Gründe dafür, weshalb es haken kann. Das Verhalten zu ändern, die Qualität der Beziehung und der Beziehungsangebote zu ändern, da wird es spannend. Und oft erleben das dann Menschen als einen sogenannten Rückfall in die alten Routinen, in die alten Erlebniswelten und schon wieder so. Der Kollege von mir, Fritz Wilmsen, der redet dann von sogenannten Moments of Truth, also Momenten der Wahrheit. Und das eine ist, sag ich mal, schöne Vision zu haben, aber dann wirklich mal sagen, okay, wo sind unsere Moments of Truth? Wo wir schon wissen, wo wir schon antizipieren können, hey, da wird es nochmal schwierig und spannend, ja? Und welche Art von Umgang und Verhaltensweisen möchten wir da gerne sehen? Beispielsweise, man hat was gemeinsam beschlossen oder auch Verantwortung zu delegieren in die Teams, Stichwort Agile Teams. Aber dann fällt es Führungskräften vielleicht doch schwer, in Anführungsstrichen loszulassen. Also da ist nochmal irgendwie eine Angst dahinter, wenn ich nicht kontrolliere, dass Dinge aus dem Ruder laufen, am Ende bin ich verantwortlich und ähnliches. Also alles der Versuch über Kontrolle, doch wieder dann in die Führung zu gehen. Jetzt kann man sagen, man erkennt es an, okay, da sind einfach Strategien, wo wir vielleicht in eine Vermeidung gehen. Beispielsweise wir vermeiden, vielleicht wirklich in eine Beziehung reinzugehen und zu sagen, ich habe Sorge, wenn du so und so das weitermachst, dass das negative Konsequenzen hat und ich am Ende von oben einen auf den Deckel bekomme. Das braucht natürlich etwas. Das braucht einen sicheren Rahmen und Unterstützung. Da werden oft Organisationen alleine gelassen, da wird eine tolle Vision entwickelt. Und dann, sag ich mal, geht es zurück in den Alltag, dann kommen die wirkungsmächtigen Routinen rein. Und da mit Menschen wirklich Capacity Building zu machen und auch für eine Organisation selber messbar werden zu lassen. Wie würden wir selber beschreiben, das sind jetzt eher reaktive Verhaltensweisen oder das sind eher aktive oder proaktive Verhaltensweisen? Und da unterstützen wir Organisationen sehr stark, um hier kraftvolle Tools genau für die Praxis nochmal mit reinzubringen.
Für mich klingt es so, als bestünde die Essenz tatsächlich in der Beziehungsgestaltung. Gleichzeitig stellt es ja auch sehr hohe Anforderungen an Führungskräfte und auch Mitarbeitende im Arbeitskontext. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt damit konfrontiert werde, meine Angst vor Kontrollverlust in den Raum zu bringen, zum Beispiel, kann es ja auch sein, dass ich das eigentlich nicht möchte im Arbeitskontext. Ne? Also die Frage ist, inwieweit dürfen wir, können wir das eigentlich erwarten?
Ja, was ich beobachte in meiner Arbeit mit Führungskräften, ist, dass Stichwort VUCA-Welt wirklich vor großen Herausforderungen stehen. Ne? Permanenter Wandel, Disruption. Man selber kann gar nicht mal das Expertinnen oder Expertenwissen vorhalten. Man ist radikal auf Kollaboration angewiesen, auch auf die Mitarbeiter des eigenen Teams. Und ich bin keine Verfechterin, die sagt, alle müssen sich jetzt nackt machen und dann wird schon alles gut so ungefähr. Es braucht einen geschützten Rahmen, wo das überhaupt erst passieren kann, wo auch in dem Moment, wo eine Facilitatorin oder Beraterin weggeht, es immer noch als eine heilsame, kräftigende, stärkende Erfahrung gesehen werden kann. Ich sehe, wenn Führungskräfte weiterhin diese Strategie fahren, alles kontrollieren zu wollen, brennen sie irgendwann aus. Ich sehe es als meine Aufgabe der Begleitung darin, gemeinsam in Überlegungen zu gehen, welche Ressourcen braucht eine Führungskraft. Manchmal braucht es etwas wie Mut, manchmal braucht es so etwas wie Mitgefühl, sich das selber zu schenken. Manchmal braucht es so wie einen inneren Kontrakt mit dem Zukunfts-Ich. Sprich, wenn ich jetzt neue Wege gehe und ausprobiere als Führungskraft und ich habe das Gefühl, ich falle hin, möchte ich einen Pakt mit meinem Zukunfts-Ich haben, dass dieses Zukunfts-Ich mir sagt, du hast dein Bestes in der Situation gegeben und dass es sozusagen liebevoll aufgenommen wird und dann, sage ich mal, die nächsten Schritte zu gehen. Aber ich kann auch Bitten formulieren, wo es auch in Kooperation beispielsweise braucht mit dem Team etc.
In deiner Arbeit ist ja auch die Unterscheidung zwischen Reaktion und Regeneration ganz wichtig. Kannst du uns einmal genauer erklären, inwiefern sich diese beiden Verhaltensweisen unterscheiden und warum dieser Unterschied so wichtig ist?
Ja, also ganz vereinfacht gesagt, wie gehen wir mit der Herausforderung um? Reagieren wir oder regenerieren wir? Und reagieren, damit meinen wir, spule ich die alten Denk- und Verhaltensweisen einfach nur ab? Same old, oder gehe ich schöpferisch, neu gestalterisch mit einer Herausforderung um? Und ich möchte darauf verweisen, dass es einen qualitativen Unterschied macht und dass wir alle haben den Hebel in der Hand für uns, wie wir mit Herausforderungen umgehen können. Eher reaktiv oder eher regenerativ. Mir ist es wichtig, im ganzen Diskurs um Transformation, dieser Transformation eine qualitative Deutung zu geben. Es geht nicht um Veränderung per se. Veränderung ist per se weder gut noch schlecht, sondern es ging eigentlich mehr um eine qualitative Ausgestaltung des Begriffs von Transformation. Welche Art von Transformation wollen wir denn ermöglichen? Doch nicht irgendeine Transformation. An welche Art? Und wenn ich mit Führungskräften, mit Organisationen in Veränderungsprozessen arbeite, wo schon 5, 6, 10, 12 Veränderungsprozesse durch das Haus gejagt, geprescht wurden, warum sollte ich mich denn als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin jetzt begeisternd dem neuen Change zuwenden? Da überhaupt erstmal einen Raum zu schaffen, innezuhalten, zu würdigen, sich zuzuhören, vielleicht auch alte Wunden überhaupt erstmal zeigen zu können, vielleicht irgendwann sogar Beziehung so zu gestalten, dass sie als heilend, heilsam erlebt werden können, weil vielleicht zum ersten Mal überhaupt Dinge ausgesprochen werden konnten, weil Erschöpfung zum ersten Mal erlaubt war oder auch ein, wir fühlen uns nicht gesehen und gewürdigt, ein Teil dessen mal Raum hat. Das für mich sind nochmal andere Dimensionen von Transformationsgestaltung und diese Ebenen von Heilen, auch wenn es vielleicht ungewohnt im Business-Kontext daherkommt, aber für mich oft eine der Voraussetzungen für gelingende Transformationen. Es lässt sich auch erinnern, anknüpfen an alte Wissensquellen und Weisheitstraditionen bis hin zu einer Bewegung von Fragmentierung zu einer Verbindung.
Was war denn für dich dein Anlass, dieses Institut zu gründen und was treibt dich auch heute noch an?
Vor ungefähr 10 Jahren hatten wir eine Masterclass, so eine 2-Jahres-Reise mit Otto Sharma, Peter Senge, Ed Schein und anderen gemacht, wo ich Teilnehmerin war. Und ich erinnere mich, in einem der ersten Module, da hatten wir von verschiedenen Qualitäten von Change gesprochen und eben genau auch so eine Unterscheidung zwischen Reagieren und Regenerating damals so gemacht. Und ich habe mich gefragt, was würde das eigentlich bedeuten für Facilitation? Ja, ich war elektrifiziert. Ich hatte dann in der Nacht eigentlich in meinem Journal ein Manifesto geschrieben für eigentlich so das wie mein späteres Institut, was ich dann vor 5 Jahren gegründet hatte. Und für mich war klar, dass wir eine größere Perspektive anlegen können und müssen mit der Frage, welche Art von Prozessveränderung wird eben heute gebraucht? Und wenn wir sehen, dass wir eigentlich unsere Lebensgrundlagen systematisch zerstören, würde es nicht nur darum gehen, im Sinne von Sustainability nachhaltig etwas zu gestalten, sondern da würde es auch ganz aktiv darum gehen, zu regenerieren, eigentlich, sag ich mal, heilsam mit unserem Boden, mit unserem Ökosystem umzugehen. Und aus meiner Sicht braucht es da Menschen, die verschiedene Kompetenzen vereinen, die lernen können, ja, mit Neugierde, Mitgefühl und Mut in die Gestaltungsprozesse zu gehen, die lernen, auch schwierige Gedanken und Gefühle zu halten, nicht gleich zu reparieren, verändern zu wollen, sondern wirklich zu halten und so eine Kompetenz zu schauen, auch auf ein System zu blicken, was scheint durch an Potenzialen und da heraus eben in eine Umsetzung zu kommen. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist, da eigentlich sich selbst auch als Facilitation-Tool zu nutzen, sich selbst auch in seiner Menschlichkeit und all seiner Verletzbarkeit zeigen. Weil wenn mir das selber gelingt, dann kann ich diese Einladung, das Beziehungsangebot, was ich mir selber gegenüber mache, das kann ich auch gegenüber einem System aussprechen. Und das heißt auch beispielsweise in Veränderungsprozessen innezuhalten. Wenn ich merke, da kommt Tränen, dann nicht gleich weiter zu moderieren, sondern innezuhalten und zu sagen, Mensch, ich sehe gerade, das berührt sie gerade. Darf ich fragen, was berührt sie gerade? Das scheint etwas ganz wichtig für sie zu sein. Und das im Moment, wo man einlädt, Mensch zu sein, wo man einlädt, auch sich verletzlich mitzuzeigen und gleichzeitig seine Kraft zu zeigen und daraus Neues zu schöpfen, gemeinsam ins Handeln zu kommen. Und ich denke, das motiviert mich.
Ja, damit kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage und die ist natürlich, was ist deine Utopie für Deutschland und für unsere Welt?
Meine Utopie ist, dass wir als Menschen uns besinnen, dass wir als Menschen eigentlich vielleicht für einen Moment bewusst mal verlangsamen, als uns immer mehr zu beschleunigen, wozu ich auch sehe, dass die Corona-Krise uns eine Chance bietet und sich auf einer tieferen Ebene nochmal zu fragen, genau die großen Fragen, welchen Beitrag wollen wir leisten? Wie wollen wir leben und wer wollen wir sein? Und wenn wir das gemeinsam tun, wenn wir dann noch Menschen stärken, und das ist somit mein Ansatz auch vom Generative Facilitation Institute, wenn wir Menschen stärken, auch diese Umbrüche mit Menschen gemeinsam zu gestalten, ich denke, da ist wirklich viel möglich. Und da bin ich sehr optimistisch.
Vielen, vielen Dank, Christine, für dieses super spannende Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Hanna, was hast du denn aus dem Gespräch mit Christine mitgenommen?
Ich habe vor allem mitgenommen, dass es, wenn wir Neues in die Welt bringen wollen, ganz wichtig ist, in welchem Zustand oder in welcher Geistesverfassung wir uns eigentlich gerade befinden. Und dass es, wenn wir neue Wege gehen wollen, neue Wege beschreiten wollen, ganz wichtig ist, dass wir in einem eher offenen Zustand sind, dass wir Zugang haben zu unseren Ressourcen und vor allem aber auch, dass wir anderen wirklich zuhören können. Und zuhören kann in dem Fall eben auch bedeuten, Christine hat es ja genannt, bereit zu sein, to sit in the fire, also einfach ein Beziehungsangebot zu machen und zu sagen, ich bin bereit, dir zuzuhören, auch wenn wir ganz anderer Meinung sind, aber ich gehe nicht weg, ich höre dir wirklich zu. Das hat mich sehr beeindruckt und auch, dass wir eben in diesem Crush-Stadium, wie sie es genannt hat, oder Zustand ein Stresssystem co-kreieren können, was ich für mich interpretiere wie so eine Art Spinnennetz, was wir dann weben auch um den anderen herum und eben ja ganz viel Stress produzieren, dem sich dann vielleicht die andere Person auch gar nicht entziehen kann. Insofern ist es sehr wichtig, in welchem Zustand wir uns befinden.
Ich musste während des Gesprächs immer wieder an unsere vorherigen Gespräche mit Lawrence, aber auch mit Eva und Jess denken, wo es ja auch darum ging, dass es ganz wichtig ist, einander zuzuhören, gerade wenn mein Gegenüber anderer Meinung ist. Und dann im nächsten Schritt, auch darüber hatten wir in den letzten Folgen ja schon gesprochen, wirklich klar Position zu beziehen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, mit mir nicht, da eine klare Meinung zu haben und auch Grenzen zu ziehen. Das habe ich auch hier wieder ganz deutlich mitgenommen. Einerseits im ersten Schritt zuhören und das auch aushalten, wenn das unangenehm ist, und dann gleichzeitig aber auch wirklich deutlich seine eigene Meinung positionieren.
Das ist mir auf jeden Fall auch gut im Kopf geblieben. Unter anderem ja auch ihre ganz konkreten Anwendungsmöglichkeiten, gutes Zuhören zu praktizieren, also zu unterscheiden zwischen einem faktenbasierten Zuhören und einem eher emotionalen Zuhören. Das habe ich selbst sogar auch schon mal ausprobiert und fand es auch ganz spannend zu merken, dass einfach ganz andere Informationen transportiert werden, wenn ich mich mal auf die emotionale Ebene konzentriere, vielleicht sogar auf einer körperlichen Ebene, also wirklich hinfühlen, was spüre ich denn gerade, was fühle ich, wenn du mir das erzählst, was du mir erzählst. Und drittens diese Möglichkeit, ja, das Zukunftspotenzial aus dem, was du mir erzählst, herauszuhören oder sich darauf zu konzentrieren. Und das haben wir beide ja sogar auch schon ausprobiert und es hat auch sehr gut funktioniert. Und zuletzt fand ich es auch spannend, dass auch hier wieder dieses Thema Mut eine große Rolle gespielt hat. Also Mut, wirklich zuzuhören, auch wenn der andere eine ganz andere Position vertritt. Und mal hinzuhören, was sind denn auch Gemeinsamkeiten, was sind Dinge, die uns verbinden, ohne Angst zu haben, dass ich dann allem zustimmen muss, ne? Sondern einfach erstmal zuzuhören, erstmal den Mut zu haben, Verbindendes zu finden, und dann kann man immer noch schauen, wo kann ich auch ein klares Stoppsignal setzen und sagen, da muss ich mich von dir abgrenzen.
Ja, ich habe auch diesen Gedanken der egozentrierten Altruistik mitgenommen. Das fand ich spannend. Mir leuchtet ein, warum es wichtig ist, erstmal bei sich selbst anzufangen, und ich habe dennoch immer bei diesen Ideen und Modellen, wo es zunächst um die eigene Person geht, oft das Gefühl, welche Organisation oder welche Gesellschaften kreieren wir denn, wenn jeder vor allem auf sich schaut. Und hier fand ich es schön zu sehen, dass es am Ende natürlich darum geht, sich eigentlich um andere zu kümmern und als Gruppe für Veränderung zu sorgen. Nicht für mich alleine, sondern für die Menschen um mich herum. Und dabei auch sehr darauf zu schauen, was brauchen denn die anderen? Welche Bedürfnisse haben denn die anderen auch?
Das passt tatsächlich sehr gut auch zu einer der wichtigsten Erkenntnisse für mich aus dieser Folge, nämlich, dass wir die unerwünschten Anteile von anderen oder die Elemente, die uns nicht so gut gefallen, dann erst wirklich annehmen können, wenn wir es schaffen, auch unsere eigenen unerwünschten Anteile gut anzunehmen, ne? Und ja, vielleicht auch die Teile unserer Persönlichkeit, die wir nicht so toll finden oder auf die wir nicht so stolz sind, denen eine Daseinsberechtigung zuzusprechen. Ja, und dass das dann eben auch ein liebevolles Annehmen der anderen Person mit seiner ganzen Vielfalt ermöglicht. Das finde ich ja auch eine sehr schöne Zukunftsvision eigentlich für uns alle, wenn wir das besser schaffen, andere auch mit den Teilen, die wir nicht so mögen, anzunehmen. Was mir außerdem total gut gefallen hat, war die Idee der Moments of Truth, also dass es eben diese Momente gibt, auf die es dann wirklich ankommt, ob wir es schaffen, auf dem Weg der Veränderung zu bleiben und sich vorher schon zu überlegen, was sind denn die Momente, in denen ich dann vielleicht doch wieder abkomme davon oder es nicht schaffe, und sich dann schon zu überlegen, was mache ich in dem Moment. Das finde ich sowohl auf organisationaler Ebene als auch für individuelle Verhaltensänderungen, Habit Change und so weiter total spannend. Und dazu passt ja auch, dass Christine gesagt hat, am Ende geht es gerade in organisationalen Veränderungsprozessen ganz stark um die Frage, schaffen wir es, eine veränderte Beziehungsgestaltung zu leben? Also, dass das eigentlich die Essenz einer gelungenen Veränderung ist. Und das passt tatsächlich auch sehr gut zu den Erfahrungen, die ich gemacht habe bei der Begleitung von Veränderungsprozessen.
Ich nehme auf jeden Fall noch mit für mich, dass sie auch nochmal ganz deutlich gesagt hat, kein gesellschaftlicher Akteur kann die Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen, alleine bewältigen. Das bedeutet auch für uns, dass wir uns auch im Arbeitskontext mit anderen zusammenschließen müssen. Ich fände es spannend, mal zu überlegen, was das beispielsweise heißen könnte für unsere Organisation und zu überlegen, mit welchen gesellschaftlichen Akteuren könnten wir denn uns zusammenschließen und da unsere Wirksamkeit auch nochmal erhöhen. Und an der Stelle hat sie ja auch so drei konkrete Fragen mitgegeben, die ich sehr interessant fand, nämlich die Fragen einerseits, Welchen Beitrag wollen wir leisten? Wie wollen wir leben und wer wollen wir sein? Und auch das im Team oder in der Organisation oder auch in so einer Koalition mal ganz explizit zu überlegen, diese Fragen zu beantworten. Ich denke, da können wir einen ganz großen Schritt in Richtung zukunftsorientiertes Wirtschaften gehen.
Und damit sind wir am Ende angelangt. Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare und eure Bewertungen. Und falls ihr Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne an businessforfuture@posteo.de. Bis zum nächsten Mal.